Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Und das war jetzt der Test für alle Stammhörer. Na, was gemerkt? Ja, das war der alte Jingle. Den haben wir auch noch irgendwo hier rumliegen und blöderweise haben wir jetzt den alten erwischt. Aber das war jetzt quasi Oldschool. Oldschool ist aber keineswegs das Thema, mit dem wir uns heute in den nächsten 60 Minuten beschäftigen. Wir blicken rüber aufs Stadthaus, ganz bei uns um die Ecke. Stadthaus Ulm, der Ausstellungsort und Veranstaltungsort. Ist einerseits moderne Bauskulptur und bewahren historische Wurzeln, auf der anderen Seite Bürgerforum, aber auch Kaffee-Restaurant, Treffpunkt und man sitzt im Sommer sehr gerne drumherum. Es ist auch die Anlaufstelle für Touristen. Noch, muss man sagen, ist das touristische Büro dort angesiedelt und Austragsort eines internationalen Festivals Neuer Musik. Wir beschäftigen uns heute mit dem kommenden Jahr, wollen aber zunächst auch mal ganz kurz zurückblicken. Und bei mir im Studio ist heute die Carla Nierath, ihres Zeichen, die Leiterin des Stadthauses. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo, schönen Tag. Danke für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne. Wir haben neulich, waren wir bei euch auf der Jahrespressekonferenz, die einen Ausblick auf das Jahr 2010 gegeben hat. Da wollen wir heute auch hinblicken. Andererseits habt ihr an diesem Tag auch einen Rückblick gegeben. Ihr habt mal gesagt, was letztes Jahr so gegangen ist. Und da waren sehr interessante Zahlen dabei, wenn es zum Beispiel um die Zuschauer ging. Bleiben wir doch mal jetzt ganz am Anfang dort. Wie war denn das vergangene Jahr für euch?
Bombig. Das vergangene Jahr war das Beste, also von der Quantität her, ne, von den Besucherzahlen her gemessen, das beste Jahr, das es je gegeben hat im Leben des Stadthauses. Im ersten Jahr, das Stadthaus, wisst ihr ja, ist 1993 im November eröffnet worden und im Jahr 94 war der totale Run aufs Haus. Da hatten wir also jeden Tag volle Bude. Und im letzten Jahr, 2009, haben wir die Zahl von 1994 getoppt, was ich eigentlich echt nicht für möglich gehalten hätte. Wir hatten weit über 200.000 Besucher, fast 210.000 Besucher bei Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen. Nur diese werden gezählt, die im Jahr 2009 durch das Haus gelaufen sind. Also wirklich, wirklich ein Zeichen, dass es anerkannt ist und dass den Leuten das gefällt und dass die das interessiert, was wir ihnen da zu bieten haben.
Würdest du das auf ganz bestimmte Programm-Highlights zurückführen, wo du sagst, da waren einfach auch Sachen dabei, die jetzt so publikumswirksam waren, dass sie in Strömen besucht wurden? Oder ist es eurer Meinung nach eine Entwicklung, die das Stadthaus als solches mitgebracht hat, als Institution?
Sowohl als auch. Man kann aber schon drei Schwerpunkte, also man kann drei Tendenzen ganz gut ablesen an den Besucherzahlen. Zum einen sind die Führungen insgesamt weniger geworden. Also viele Stadtführungen beginnen ja im Stadthaus und führen übers Stadthaus in die Stadt Ulm hinein. Die sind insgesamt weniger geworden. Die Teilnehmerzahlen aber sind sehr viel größer geworden. Woran das liegt, das ist jetzt wieder Spekulation. Vielleicht, weil Ulm als Tagestouristenziel noch attraktiver ist an der neuen Mitte, weil es einfach hier viel zu sehen gibt. Es ist einfach ein großes Interesse. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben im letzten Jahr die Car2Go-Anmeldestelle bei uns im Haus gehabt. Das sind natürlich 13.000 Besucher, die gezählt sind, die nur deswegen ins Haus gekommen sind. Die werden wir auch in Zukunft haben, aber nicht mehr zählen, weil Car2Go zieht innerhalb unseres Hauses um in einen Bereich, in dem wir den täglichen Besuchertakt nicht zählen. Und dann haben wir, das ist die höchste Zunahme an Besuchern, 15.000 mehr im Ausstellungsbereich gehabt letztes Jahr, also 15.000 Ausstellungsbesucher mehr. Wir hatten letztes Jahr ja einen Schwerpunkt Fotografie. Es ist sowieso eins unserer Lieblingsthemen, Fotografie. Und im letzten Jahr haben wir über Kosmos, Fotos aus dem Weltall, periphere Parks, Jan Banning, die internationalen Bürokraten hinter ihren Schreibtischen bis zu Donata Wenders wirklich ein großes Fotografiespektrum gehabt und das ist absolut gut angekommen.
Du hast es gerade angesprochen, Donata Wenders war quasi die Ausstellung, die von einem ins nächste Jahr geleitet hat. Die ist am 7. März zu Ende gegangen. Das war nicht so quasi das gleichzeitig auch das letzte und das erste Highlight im neuen Jahr. Donata Wenders war ja auch hier bei uns zu Gast, war ein sehr, sehr schönes Gespräch, genau an der gleichen Stelle hier in der Plattform. Jetzt geht's ja schon schlagartig weiter. Ja, am 21. März ist der Weg in die Moderne geebnet. Und am 27. März kommt euer Beitrag zum Kulturfrühling Ulm, Finnland.
Ja, also die Ausstellung läuft ab 27. Eröffnet wird sie aber für alle, die am Freitagabend noch nichts vorhaben, am 26. März, Freitagabend um 19 Uhr. Kann man einfach vorbeikommen, wenn man mag. Das ist eine Fotoausstellung von Janne Lettinen. Das ist ein junger, also aus meiner Sicht junger, Jahrgang 1970, Fotograf aus Finnland, der als Langzeitprojekt, jetzt glaube ich schon über 12 Jahre lang, sich selbst inszeniert bei, ja, wie soll man sagen, Versuchen zu fliegen, die aber von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Der baut sich also ganz skurrile Fluggeräte oder erfindet ganz schräge Settings. Klar ist, dass er nie wird fliegen können, aber immer und immer und immer wieder probiert er's. Und das ist natürlich nicht nur ein Beitrag zum Finnland-Frühling, sondern auch so ein kleiner Vorgeschmack aufs Bärblinger-Jahr und auch ein kleiner Rückblick auf unseren schwäbischen Flugrad-Erfinder Gustav Mesmer, den wir vor einiger Zeit im Stadthaus hatten, mit seinen Flugapparaten.
War die Janne Lettinen-Ausstellung denn schon geplant, bevor der Finnland-Gedanke kam, weil du jetzt gerade sagst, das ist ohnehin so eine Brücke, oder kam das im Zusammenhang mit Finnland, mit dem Kulturfrühling?
Nee, die Janne Lettinen-Ausstellung, hinter der sind wir schon seit gut 3 Jahren her. Uns wurde eine Ausstellung finnischer Fotografen angeboten, eine Gruppenausstellung vor ein paar Jahren, und da ist uns der Janne Lettinen total aufgefallen und wir haben gesagt, also wenn, dann wollen wir eine Einzelausstellung von dem, und waren hinter dem her, was aber ein bisschen schwierig ist, weil der Janne Lettinen oft wochenlang abtaucht und dann einfach gar nicht zu erreichen ist. Wir haben es aber trotzdem weiterprobiert.
Oder wegfliegen.
Ja, genau. Wir haben es weiterprobiert und haben ihn dann auch gekriegt und konnten sein Interesse wecken und hatten für letzten Sommer, also für Sommer 2009, eine Ausstellung verabredet. In der Zwischenzeit ist aber der Janne Lettinen in der Fotografie-Szene so ein kleiner Shootingstar geworden. Also der hat einfach ein unheimliches Aufsehen erregt mit seinen Projekten. Das heißt, auch sein Marktwert ist höher. Das heißt, auch die Bedingungen, die er gestellt hat, waren schwieriger zu erfüllen. Und wir konnten das letzten Sommer nicht dann so übers Knie brechen, das leisten, was er wollte. Und haben dann entschieden, wir verschieben die Ausstellung um ein Jahr, um einfach dann noch ein bisschen Geld einzusammeln in dem Jahr, zu gucken, was noch möglich ist. Und in der Zwischenzeit hat sich ergeben, dass der Arbeitskreis Kultur das Finnland-Thema entschieden hat. Und das war dann wie so eine Fügung des Schicksals.
Das ist eine wunderschöne
Fügung. Hervorragend alles zusammen, und das könnte doch wirklich nicht besser sein.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf diese Ausstellung. Man kann sich ja auch schon das eine oder andere Foto bei euch auf der Homepage angucken. Stadthaus-Ulm?
Stadthaus.ulm.dot.
Da sind schon ein paar recht interessante Sachen zu sehen. Also ich glaube, das wird eine ziemlich tolle Geschichte. Die andere parallel stattfindende Ausstellung, der Weg in die Moderne, die 200 Jahre Ulm, Leutkirch, Ravensburg und Friedrichshafen in Wittenberg, da gäbe es auch sehr vieles zu erzählen. Ich möchte aber hier nicht der geschätzten Kollegin Viola vorgreifen, weil ich habe heute Morgen erfahren, dass in der kommenden Woche, Mittwoch bei ihr in der Kulturzeit, da genau diese Ausstellung ein sehr ausführliches Thema sein wird. Und deswegen würde ich sagen, jetzt machen wir kurz Musik. Der Chris hat die heute für uns zusammengestellt. Der sitzt auch hier neben mir und macht die Technik. Und als erstes hat er rausgesucht Sans Privat mit La Melodie. Sans Privat, immer wieder gern gehört. La Melodie als kleine Hintergrundinfo. Sans Privat ist auch ein Projekt von Klaus Waldeck, und da ist auch die schöne Sibi mit im Boot, und die Sibi ist ja gerade bei uns Platte der Woche. Ach, wie es wieder alles passt. Dankeschön, Chris. Wir sind mittendrin in der Plattform. Zu Gast bei uns ist die Carla Nierath, Leiterin des Stadthauses. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung haben wir ein bisschen über das vergangene Jahr und die vergangene Ausstellung gesprochen. Das war die Donata Wenders. Beziehungsweise auch über die kommende Beitrag zum Kulturfrühling Ulm, Finnland, so muss man sagen. Sehr, sehr interessant. 24. und 25. April, das Klanghaus. Nicht das Stadthaus, sondern das Klanghaus. Was erwartet den geneigten Besucher denn dort?
Also, da muss ich erstmal sagen, es geht ja in Wahrheit schon am 23. April los, nämlich in Laupheim. Und am 24. und 25. April gibt es dann Konzerte bei uns. Wir haben ja jedes Jahr seit 15 Jahren dieses Festival Neuer Musik. Es hieß bisher immer Neue Musik im Stadthaus, was jetzt nicht so ein besonders griffiger und umwerfender Titel ist. Und jetzt nennen wir es ab diesem Jahr Klanghaus. Aus Anlass des 15-jährigen Bestehens dieses kleinen Festivals hat der Jürgen Krötzinger, der der künstlerische Leiter ist, ein paar Highlights rausgesucht aus den letzten Jahren. Und wir werden einfach ein paar sogenannte Kultstücke wieder zu hören kriegen, die hier Begeisterungsstürme, kann man, glaube ich, echt sagen, auch ganz unbescheiden ausgelöst haben. Ja, das Kulturschloss Groß-Laupheim ist unser neuer Kooperationspartner in der Reihe. Und es wird ein Konzert geben am 23. April, Freitagabend im Laupheim, das am Sonntag bei uns wiederholt wird. Und für die ganz Hartgesottenen würde ich doch empfehlen, zu beiden Locations hinzugehen und das mal zu gucken, weil das Thema dieses Festivals dieses Jahr ist die Musik im Raum, ne? Musik und Architektur, die gegenseitige Befruchtung. Das wird sehr spannend sein, ein Konzert in beiden Räumen vergleichen zu können. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, ist ja auch ein interessanter Kontext, wenn man sich diese beiden Häuser jetzt mal vor Augen führt. Ich meine, nicht jeder kennt das Kulturhaus Schloss Groß-Laupheim. Es ist ja ein sehr holpriger Name. Eigentlich sagen die meisten ja nur noch Kulturhaus dazu. Also die Laupheimer zumindest, ist es ihr Kulturhaus. Und an der Stelle sei nämlich auch erwähnt, dass wir in 2 Wochen hier den Bernd Leitner haben. Der ist seines Zeichens der Leiter des Kulturhauses in Laupheim und wird uns hier Rede und Antwort stehen und ein bisschen über die Geschichte erzählen. Und von daher ist es ja so, das Kulturhaus in Laupheim ist ja ein ganz altes Haus, das jetzt einfach nur ausgehöhlt wurde. Und man hat aber da versucht, den alten Charakter zu belassen. Und bei euch ist ja im Prinzip genau das Gegenteil der Fall.
Absolut, genau.
Von daher ist natürlich ein Spannungsbogen da. Wird das Programm das gleiche sein, das vorgetragen wird? Oder?
Freitagabend und an dem Sonntag, also das, was in Laupheim und Ulm stattfindet, wird das gleiche sein, aber sicherlich nicht dasselbe. Das Kernstück an diesem Abend ist eine Komposition von Jürgen Krötzinger, die heißt Orient Occident. Die ist 2003 bei uns im Stadthaus Ur aufgeführt worden. Und es ist ein ganz intensiver Dialog zwischen westlicher und arabischer Musik, also wirklich genial zusammengeschmolzen, diese beiden Stile, von Jürgen Krötzinger komponiert, und performt wird das Ganze von einem ägyptischen Ensemble, dem Madich Ensemble aus Kairo, deren Anführer den schönen Namen Sheikh Arabi Farak trägt, der dann auch in der original ägyptischen Kluft, so wie er halt daheim immer rumläuft, auch bei uns auf der Bühne stehen wird und auch in Laupheim auf der Bühne stehen wird. Das ist ein ganz, ganz intensives Stück, sehr, sehr schön, manche sagen fast zu schön, dass das Publikum wirklich so in den Sog reinzieht und man ist nach den, weiß nicht, wie lange dauert es, 20, 25 Minuten, man ist danach wirklich atemlos, und als wir es uraufgeführt haben, hat es erstmal ein paar Sekunden gedauert, bis die Leute überhaupt die Kraft hatten zu applaudieren, also es ist wirklich ein tolles Erlebnis.
Jetzt waren wir ganz am Anfang und eigentlich schon am Schluss, nämlich am 23. und am 25. Am 24. geht es bei euch auch mit World Music World unter dem Titel weiter.
Genau.
Was ist dahinter? Ich sehe hier nur mit Werken von, aber sonst steht da jetzt nichts dabei. Was passiert da?
Es ist dasselbe Konzept, Highlights oder besonders tolle Sachen, die wir in den letzten 15 Jahren in der neuen Musik haben. Auch da an dem Samstagabend wird sich Musik aus verschiedenen Ecken der Welt treffen, zeitgenössische Musik. Es gibt zum Beispiel ein Stück mit dem vielversprechenden Titel Cosmic Sex von Atsuhiko Gondai. Kann ich nur empfehlen, sich das anzuhören. Der Mittelpunkt an diesem Abend wird aber von Terry Riley in Sea sein. Das ist einer der Helden der Minimal Music. Mhm. Das ist also eben auch ein Stück, das vielleicht ein bisschen wie das Orient Occident vom Jürgen Krötzinger so in die Richtung Trance-Musik geht. Also auch eine Musik, die eine unglaubliche Wirkung entfaltet, die einen einfach gar nicht mehr zu Atem kommen lässt, wenn man sich darauf einlässt. Und es bleibt einem fast nichts anderes übrig, als sich darauf einzulassen, weil es so intensiv ist.
Wie werdet ihr das organisieren? Wird das nur im Saal stattfinden oder werdet ihr, wie wir es ja auch schon bei euch gesehen und erlebt wurde, in verschiedenen Ebenen arbeiten?
Also das, nee, dieses Jahr werden wir das nicht schaffen, weil wir die von dir eben erwähnte Ausstellung Der Weg in die Moderne im Haus haben und die ist so heftig möbliert, es da einfach auch völlig uncool wäre, da irgendwelche Musiker dazwischen zu stellen. Das wird also irgendwie doof kommen. Deswegen konzentrieren wir uns dieses Jahr auf den Saal. Aber auch im Saal wird es so sein, dass man verschiedene verschiedene Erlebnisse hat. Der Jürgen wird wieder mit Visuals arbeiten. Es wird Lounge-Anteile geben. Es wird eine Bar im Saal geben. Es wird klassische Konzertformen geben. Es wird Vortrag geben, Gespräch, kleine Ensembles, große Ensembles. Es wird sehr viel los sein und man wird den Saal sehr vielfältig erleben können in diesen 2 Tagen bei uns.
Ich sehe auf Programm 21.30 Uhr Talk, Live-Musik und DJ-Sets. Was sind die DJ-Sets? Wer bestreitet die?
Jürgen Krötzinger.
Ah, macht er
Jürgen
selber. Okay.
Krötzinger, also known as Yuri Gagarin.
Es ist Jürgen Krötzinger Vollbrett an dem Abend. Ne?
Absolut. Und die 21.30 Uhr ist ja nicht nur DJ-Set, sondern auch Talk für die ganz Hartgesottenen, weil der Jürgen Krötzinger ist da gnadenlos mit seinem Publikum. Also der erwartet schon auch von seinem Publikum was, aber man kann auch gehen. Oder man kann sich auch einfach ein schönes Glas Wein holen und dem Ganzen lauschen, so wie man will. Das ist also alles recht locker. Man wird nicht überfordert werden.
Gut. Wobei neue Musik natürlich nicht so ganz einfach ist. Ja, das ist neue Musik.
Ich finde das immer gar nicht. Ehrlich gesagt, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ich finde das gar nicht. Das ist so ein Klischee. So eine Art von Berührungsangst, so ein Mythos, der immer der neuen Musik da vorauseilt.
Genau, die Wahrheit ist,
du gehst da rein und setzt dich da hin und lässt dich einfach darauf ein und du wirst angesteckt, du wirst nichts anderes mehr hören wollen. Naja, stimmt nicht ganz, aber du wirst jedes Jahr wiederkommen, wenn du das einmal erlebt hast, weil es ist wirklich, wirklich intensiv. Es ist einfach Musik, die unter die Haut und in den Bauch reingeht. Das sind intensive Erlebnisse. Und es ist total sinnlich und überhaupt nicht spröde intellektuell.
Dennoch geht es nicht so leicht ins Ohr wie Peter Alexander.
Es kommt drauf an, wer hört.
Gut, jetzt sind wir sehr intensiv eingegangen. Ich möchte aber trotzdem jetzt in dieser Gesprächsrunde noch einen Punkt ansprechen, der mir sehr positiv auffällt. Wenn ich nämlich jetzt hier sehe, in Kooperation mit dem Ulmer Münster, in Kooperation mit dem Theater Ulm und in Kooperation mit dem Schloss Laubheim. Ist das der neue Weg, den Kultur in Ulm gehen muss? Das Stichwort Kooperation ist doch schon ein bisschen, oder? So dieses Zusammentun.
Ja, natürlich. Wir haben ja, brauche ich jetzt überhaupt nicht groß in Klagelieder ausbrechen, aber das wissen auch alle. Wir haben ja Krisenzeiten, die Etats schmelzen dahin bei allen. Und das bedeutet, dass man sich wirklich besinnen muss, was will ich eigentlich machen, wer macht was. Man muss zusammenrücken, man muss irgendwie verstehen, dass man im selben Boot sitzt und muss sich einfach gemeinsam stark machen. Aber das ist andererseits auch, also ich muss auch sagen, es sollte diese Kooperationen auch geben in Zeiten, wo man richtig viel Geld hat, weil die sind absolut befruchtend. Also mit einem Kollegen wie mit dem Bernd Leitner vom Kulturhaus Laubheim zusammenzusitzen und irgendwas zu reden, ist total befruchtend und kreativ und positiv. Und wir sollten vielleicht wirklich aus dieser, sage ich jetzt mal so fast pfarrerinnenmäßig, aus dieser schwierigen Zeit lernen, dass wir auch in guten Zeiten eng zusammenrücken.
Nein, da hast du natürlich vollkommen recht. Also wir von FreeFM haben das in den vergangenen 1,5-2 Jahren zunehmend mehr erfahren, dass wir es sehr schön finden, dass man jetzt auch im Rahmen des Arbeitskreis Kultur zum Beispiel auch immer mehr kooperiert. Und man sieht ja jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel den Kulturfrühling Ulm, Kulturfrühling nimmt, ja, das sind ja eigentlich Dinge, die sind nur entstanden durch Kooperation. Anders wäre das Programm ganz ohne städtische Zuschüsse, muss man ja mal ganz klar sagen, ja gar nicht möglich. Und da ist es dieses Miteinander. Und ich finde es sehr schön, dass das Stadthaus als zentraler Punkt in der Mitte der Stadt da sich auch nicht ausnimmt oder meint, eigenes Süppchen zu machen, sondern dass ihr da auch ein bisschen als Zahnrad fungieren könnt.
Ich hoffe, dass es gelingt. Ja, das würde mich freuen.
Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja auch mal was zusammen hin. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir wieder 10 Minuten gequasselt. Ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall wieder Musik. Und zwar Tuomo, Sorry When I'm Gone. Sorry When I'm Gone. Pustekuchen. Ich bin noch da. Rainer Markus Walter im Gespräch mit Clara Nierat, der Leiterin des Stadthauses. Heute über das Programm des kommenden Jahres, so der Rundumschlag bis zum Jahresende. Wir sind jetzt eigentlich schon im Sommer irgendwo angekommen, ne, inzwischen. Und der nächste große Punkt, der im Stadthaus auf dem Programm steht im Sommer, ist am 19. Juni bis 5. September südafrikanische Fotografie 1950 bis 2010. Wie seid ihr da bloß drauf gekommen?
Naja, wir haben lange nachgedacht, ganz lange nachgedacht. Und dann hat irgendwie der Quotenmann in unserer Projektleiterrunde gesagt, es wäre doch Fußball-Weltmeisterschaft und die wird in Südafrika ausgetragen. Und dann war uns alle klar, wir müssen eine Ausstellung machen, die was mit Südafrika zu tun hat, zumal auf dem Münsterplatz ja die sogenannten Public Viewings wieder stattfinden werden, wo man dann da öffentlich Fußballspiele angucken kann. Und da kann es ja nicht schaden, im Stadthaus dann nochmal ein paar andere Seiten von Südafrika zu zeigen. Und das werden wir machen in der Zeit mit einer wirklich umfangreichen Fotografieausstellung, die wir, Stichwort Kooperation, übrigens wieder mit einer Galerie zusammen machen, die ihren Sitz in Köln und Johannesburg hat.
Die Exponate sind dann doch aus mehreren Galerien, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, oder ist das eine Sammlung?
Nee, das ist nicht eine Sammlung. Die Exponate sind aus verschiedenen Galerien in Deutschland und in Afrika und werden aber von dieser Galerie Seipel, die in Köln und Johannesburg sitzt, von diesem sehr, sehr engagierten Galeristen Johannes Seipel zusammengetragen und konzipiert. Die Idee ist in dieser Ausstellung, dass wir nicht nur die junge, jetzt entstehende Fotografie aus Südafrika zeigen, also nicht nur Südafrika jetzt, wie es im Moment ist, sondern einfach nochmal ein bisschen die Geschichte herleiten, beginnt mit den 1950er Jahren.
Ja, nun steht ja auch die Überschrift drüber, Apartheid, Struggle, ja. Democracy. Ja. Lässt ja schon den Rückschluss zu.
Ja,
ne?
Ja.
Du hast die Bilder natürlich alle schon gesehen. Was erwartet einen denn da?
Nicht mal.
Also in welche Richtung geht das?
Also kann vielleicht die Ausstellung so in drei Schichten aufteilen. Es wird historische in Anführungszeichen, ne, Fotos geben aus den 1950er, 1960er Jahren, die dann hauptsächlich aus dem Magazin Drum kommen. Das war ein Magazin in Südafrika, das einfach dort total bekannt war für seine besonders guten politischen Reportagen. Und das wurde hauptsächlich von der schwarzen Bevölkerung gelesen. Und das war einfach das Magazin für Bildberichterstattung in den 50er, 60er Jahren. Aus dem Archiv dieses Magazins werden repräsentative Arbeiten ausgesucht. Wie gesagt, da geht es um Reportagen, zum Beispiel über das Leben in den Suburbs von Johannesburg oder einfach die Alltäglichkeit von Apartheid wird da dargestellt. Dann gibt es die zweite Schicht, die 1970er und 1980er Jahre. Da spricht man von den sogenannten Struggle Photographers, also Fotografen, die besonders Kampf, Bürger, Unruhen, Widerstandsbewegungen, also wo es dann schon ein bisschen blutiger wird, wo dann auch man wirklich auch trauernde Mütter und trauernde Mitbürger sieht, die über Toten, die dort in den Rassenkämpfen, wenn man das mal so sagen will, Opfer wurden, die das beklagen. Also das wird dann schon ein bisschen hart sein. Und dann gibt es die letzte Schicht in der Ausstellung, das sind die jungen Fotografinnen und Fotografen, übrigens immer schwarze und weiße gemischt. Das ist also nicht eine rein schwarze oder rein weiße Ausstellung. Die zeigen, wie Südafrika heute ist, es sich versteht als junger, aufstrebender, jungdemokratischer Staat, viel weltoffener, politisch bewusst, ökologisch, ökonomisch, mit einem bestimmten Bewusstsein. Das wird zu untersuchen sein, aber ich glaube, man kann die Geschichte Südafrika heute an dem Stand der Entwicklung, an dem es heute ist, nicht verstehen, ohne da mit 1950 anzufangen.
Wir sind gespannt und es ist eigentlich wirklich ein schöner Gedanke. Gratuliere ich euch, eben genau zum thematisch zur WM dann einfach so etwas entgegenzusetzen. Mhm. Und von daher,
ich würde vielleicht gar nicht sagen entgegenzusetzen, aber
zu ergänzen,
man wird bei der WM dann wieder, was weiß ich, 100 Features sehen, wie schön es dort ist und Touristenwerbung und so weiter und
das
wie die Völkerverbindung und dieses Pathos und wir sind alle Brüder und so weiter, dass man da einfach auch nochmal eine andere Seite der Wirklichkeit zeigt und einfach mal erklärt, wo das eigentlich ist, was das eigentlich ist, Südafrika, wo das stattfindet.
In diesem Zusammenhang jetzt mit dieser Ausstellung möchte ich ganz kurz den Bogen zu eurem Team schlagen, weil wenn man bei euch auf die Pressekonferenz kommt, da sitzen einem immer so ein paar Leute herum und das sind die Macher, sage ich jetzt mal, die dahinter stecken. Wir haben vorher schon erwähnt, der Jürgen Krötzinger ist natürlich der Macher, wenn es um die neue Musik geht, da ist er schon lange mit euch im Boot, eigentlich von Anfang an, ne?
Ja, seit, ja, richtig. Mhm.
Ziemlich neu ist die Dame, die jetzt für diese südafrikanische Fotografie war, nämlich die Wiebke Ratzeburg. Die ist noch nicht so lange bei euch, ne?
Nee, Wiebke Ratzeburg hat letztes Jahr das erste Projekt in unserem Auftrag kuratiert. Das waren die Fotografien aus dem Weltraum. Die hat aber auch die Ausstellung, die Fotoausstellung über Hildegard Knef kuratiert, wenn ihr euch erinnert. 2007 war die bei uns im Haus. Damals war die Wiebke noch Leiterin des Fotomuseums Braunschweig. Und wir hatten die Hilde Knef-Ausstellung aus Braunschweig übernommen. Die Wiebke Ratzeburg ist aber in der Zwischenzeit zu ihrer Familie hier nach Stuttgart gezogen. Und
näher zu euch.
Näher zu uns und hat zwar zwei kleine Kinder, die sie auf Trab halten, aber hat gedacht, man könnte ja noch was anderes machen außer Kinder. Und jetzt arbeitet sie, ist sie eine von unseren Kuratoren und eine sehr, sehr geschätzte.
Ja, also was sie bis jetzt gezeigt hat, hat auch überzeugt, muss man sagen. Dann habt ihr auch einen hier auf FreeFM schon fast alten Bekannten, schon öfters bei uns zu Gast gewesen, den Dr. Ramon Kast, der unter anderem jetzt auch die Projektleitung von der Jana Lettinen Ausstellung macht, aber den man vor allem auch durch seine musikalischen Sachen ja auch kennt. Der macht ja jetzt auch diese Reihe Go East.
Richtig. Ja. Go East ist eine Kooperation zwischen Stadthaus und Verein für moderne Musik. Mhm. Und Ulm ist ja eine kleine Stadt. Da haben alle Leute immer viele Funktionen. Der Raimund Kast ist auch der Vorsitzende vom Verein für moderne Musik. Und in dieser Funktion kooperiert er mit uns bei dieser Konzertreihe Go East. Er ist aber auch völlig unabhängig davon, von mir immer wieder engagiert als Projektleiter für Ausstellungen. Der Raimund, wir sagen immer intern, so unsere Allzweckwaffe. Der kann wirklich alles. Der kann sich um Musik kümmern, um zeitgenössische Musik, um klassische. Der kann mit jungen Künstlern umgehen, mit Arrivierten. Der kann von einer Sparte in die nächste hoppen. Der Raimund ist wirklich sehr, sehr, sehr vielseitig. Und man ahnt es gar nicht, weil er eigentlich so ein ruhiger Typ ist.
Das stimmt, aber sehr sympathisch. Und dann, jetzt schlage ich den Bogen zur nächsten Ausstellung. Zu guter Letzt habe ich Projektleitung jetzt Dr. Max Sternshorn und der Professor Dr. Klaus-Jan Philipp, der Herr Sternshorn.
Stemshorn.
Oh, Entschuldigung, ja, ohne Lesebrille.
Wir kommen halt alle in die Jahre.
Hast du jetzt gesagt. Ist auch, glaube ich, kein ganz Unbekannter bei euch, ne?
Nee, der Max Stemshorn macht auch schon lange Ausstellungen bei uns. Also unsere Projektleiter, die Projektleiter des Stadthauses, die haben immer Projektverträge, immer nur für eine Ausstellung. Das ist aber doch eine sehr kontinuierlich sich treffende Gruppe. Wir arbeiten mit fast allen über viele Jahre zusammen und wir entwickeln zusammen das Programm des Stadthauses. Deswegen ist es auch so, wie es ist, weil es ist einfach keine One-Man- oder One-Woman-Show, sondern es kommt aus verschiedenen Richtungen, kommen die Ideen und man versteht sich immer besser, die Projekte sind untereinander im Dialog und es gibt einfach so eine, das ist wie so ein Work in Progress, das ganze Stadthaus. Der Max Stemshorn ist im Brotberuf Architekt und die Ausstellungsarchitektur ist ein bisschen sein Hobby, seine Spielwiese, sein Spielbein. Und er macht bei uns Ausstellungen einerseits als Ausstellungsarchitekt, aber andererseits ist er auch sehr, sehr kompetent in Architekturgeschichte, wo es jetzt nicht nur um die Gebäudegeschichte geht und Baustile oder sowas, sondern er auch die ganzen soziologischen Aspekte, die die Architektur zum Beispiel hat. Da ist der Max Stemshorn wirklich unglaublich belesen und bewandert und bringt immer die besten Ideen für Ausstellungen, die sich um diese Themen drehen.
Und da stellt ihr ab 19. September die provokative Frage, akzeptiert Gott Beton? Und darüber reden wir nach Fort Knox 5 von Learning the Hard Way im Krack und Schmack Remix. Wir sind noch mittendrin in der Plattform hier heftigst am Plaudern. Das war Fort Knox 5, Learning It the Hard Way. Ja, manchmal lernt man es auf die harte Art und zwar im Krack und Schmack Remix. Der Stadthaus, unser Thema heute. Viertelstunde haben wir noch und wir sind jetzt eigentlich auch schon vom Programmablauf her im September angekommen. Also Gott, da wollen wir jetzt gar nicht dran denken, ne? Schon wieder ins Kalte. Provokante Frage steht über der ganzen Geschichte. Kirche bauen, Punkt. Akzeptiert Gott Beton? Mhm. Akzeptiert es denn?
Ja, jetzt müssen wir vielleicht nochmal diskutieren, ob es Gott überhaupt gibt, gell? Aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen an der Stelle. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gäbe ihn. Dann ist die Frage durchaus berechtigt, akzeptiert Gott Beton oder akzeptieren die Gläubigen Beton? Also es geht in der Ausstellung um die, im engeren Sinne um die Ulmer Pauluskirche, im weiteren Sinn und eigentlich aber um den Baustoff Beton im Sakralbau, was ein wirklich unheimlich spannendes Thema ist. Seit wann wird Sichtbeton im Sakralbau benutzt? Wie wird das aufgenommen von den Kirchgängern? Wie verändert sich so die philosophische Bedeutung, kann man schon sagen, des Baustoffs Beton über die letzten 100 Jahre? Die Ulmer Pauluskirche, Garnisonskirche, ne, gibt's, ist 1910 eingeweiht worden, oder man sagt ja bei Kirchen geweiht worden. Mhm. Was ist in diesen 100 Jahren passiert mit dem Baustoff Beton? Gilt Beton noch als Material mit einem Ewigkeitsanspruch? Also diese Frage Ewigkeitsanspruch finde ich total spannend zum Beispiel. Kann man eine eigene Sendung drüber machen, sicherlich. Oder gilt Beton als billig, schnell hochziehbar, schnell abreißbar? Das führt uns gleich zu der Frage, dürfen Kirchen abgerissen werden überhaupt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr benutzt werden? Also es ist eine unglaubliche Bandbreite, die es in der Ausstellung geben wird. Der Anlass ist, wie gesagt, das 100-jährige Jubiläum der Ulmer Pauluskirche. Die Pfarrer der Pauluskirche arbeiten da im Projektteam mit. Die sind übrigens richtig gut. Die sind auch unglaublich weltoffen und bringen sehr, sehr viel Ideen ein in diese ganze Ausstellung. Das ist eine schöne Zusammenarbeit und ich bin sicher, das wird eine Ausstellung, die weit, weit über irgendein Kirchenjubiläum hinausgehen wird.
Also das Thema Beton ist aber dennoch auf eine gewisse Art und Weise der zentrale Kernpunkt ist Ausstellung ist, was darf ich mir denn vorstellen? Was stellt ihr denn da aus?
Ja, wenn ich es schon wüsste, gell? Das weiß ich noch nicht genau. Es wird Modelle geben, also die Universität Stuttgart ist damit im Boot. Kooperation ist wieder das Stichwort. Die haben eine ganz gute Klasse für Gestaltung und da sind auch speziell Leute dabei, die das Thema Modellbau lernen. Beton ist ja im Modellbau, wird ja normalerweise im Modellbau überhaupt nicht benutzt als Werkstoff und die setzen sich schon seit Monaten damit auseinander, wie kann man aus Beton kleine Modelle machen. Ich habe da schon ein paar Stücke in der Hand gehabt. Das ist schon ein haptisches Erlebnis. Also es ist eine tolle Sache. Es wird also Modelle geben von verschiedenen Kirchen. Es wird natürlich Interieur aus der Pauluskirche geben ein bisschen. Es wird auch Gemälde geben, die mal in der Pauluskirche waren und die man seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, weil sie in irgendwelchen Archiven verstauben. Es wird vielleicht auch größere Objekte aus Beton geben. Da muss man sich mal rantasten. Da der Max Stemshorn diese Ausstellung macht, und ich habe ja gesagt, der Max ist Architekt, wird es auf jeden Fall ein räumliches Erlebnis sein. Es wird keine kleinteilige Ausstellung werden. Es wird wieder was, wo man ein Raumerlebnis hat.
Kein Fummelkram. Ihr schlagt auch die Brücke zu anderen Bauwerken? In dieser Ausstellung?
Ja, zum Beispiel diese Feldkapelle in der Eifel, vielleicht habt ihr davon gehört, die vor 2 oder 3 Jahren eröffnet worden ist. Da hat ein Bauer in der Eifel einfach den berühmten Schweizer Architekten Peter Zumthor hat ihm einen Brief geschrieben, ich tät gerne Feldkapelle haben, wären Sie denn bereit, mir die zu bauen? Und der Peter Zumthor, das ist wirklich ein Architekt wie unser Stadthausarchitekt Richard Meyer, der ist wirklich international aktiv und den hat es so beeindruckt, dass er gesagt hat, ja, ich baue euch eine Feldkapelle aus Beton. Die hat unheimlich Furore gemacht. Die ist auf eine ganz traditionelle Art hergestellt worden. Also diese Leute, die da in dem Dorf wohnen, wo auch der Bauer wohnt, der diese Feldkapelle haben wollte, die haben den Beton mit den eigenen Füßen gestampft. Zum Beispiel, die haben den nach ganz uralten Traditionen haben die diese Kapelle gebaut. Und wenn man die mal sieht, wenn man da hingeht, da geht man über ein flaches Feld und nähert sich da diesem modernen Betonteil an. Und das hat eine Ausstrahlung, das hat eine Aura. Also da könnte man fast gläubig werden, wenn man sich dem annähert. Also die wird zum Beispiel auch in dieser Ausstellung natürlich vorkommen.
Das schlagt ja also auch die Brücke dann zu diesem sehr populären Architekt. Ist nicht von ihm auch das Kunsthaus Bregenz?
Ja, richtig.
Ja? Das ist ja auch so ganz...
Kunsthaus Bregenz, ich kann es nur empfehlen, da mal reinzugehen und dann mit den Händen an den Wänden entlang zu gehen. Das ist ein Sichtbeton-Erlebnis. Das ist wirklich
dazu ein. Ne? Also, wenn man gigantisch vom Beton redet und dann das Kunsthaus Bregenz nimmt dieses Monument, das da mitten in der Stadt steht, dieser Block. Ne? Ist jetzt keine Kirche, aber hat auch was Sakrales. Allerdings ist das Sakrale, das in diesem Bau ist, eben die Kunst.
Richtig, gut gesagt.
Ich würde sagen, dann schlagen wir nachher die Brücke noch ins Jahr 2011 sogar schon. Und jetzt haben wir noch ein kleines Stückchen Musik, mal nur 3 Minuten. Nicht so ganz lang hat der Christian die Trolle 7 Haar mal wieder ausgegraben. Sehr schön. Und zwar Sweet Dogs im AC Solo Mix. Letter, Krustel, Kram. Das ist das, wenn man nebenher redet und dann ganz die Zeit vergisst. Wir sind im letzten Gesprächsteil angekommen unserer heutigen, die Zeit geht immer so schnell rum, unserer heutigen Plattform. Zu Gast war bzw. ist noch die Carla Nierath, die Leiterin vom Stadthaus. Wir haben eine Stunde lang darüber gesprochen, was uns im kommenden Jahr im Stadthaus erwartet. Der Schlusspaukenschlag im Dezember 2010, der dann schon ins Frühjahr 2011 reinreicht, heißt Fake Holidays. Schon wieder so ein provokanter Titel. Was sind denn gefakte Holidays, Carla?
Also Fake Holidays wird eine ganz super Ausstellung. Ich beschäftige mich unheimlich gern damit. Das ist eine Fotoausstellung wieder. Die wird am 10. Dezember eröffnet. Der Fotograf heißt Rainer Riedler, ist ein Österreicher, Jahrgang 1968. Und sein Thema sind virtuelle Welten. Welten, wo man hinfährt, in denen man Urlaub macht. Aber nicht Freizeitparks. Wir hatten, wer sich daran erinnert, vor circa 10 Jahren mal eine Ausstellung über Freizeitparks, die vom Max Stemshorn war, über den wir gerade eben gesprochen haben. Sondern es sind, das sind noch viel konsequenter durchgearbeitete Welten. Also zum Beispiel gibt es, wer das kennt, so ein Skiparadies in Dubai, ne, mitten in der Wüste, was weiß ich, 60 Grad im Schatten, keine Ahnung. Und da gibt's eine Riesenhalle, also riesig. Und da wird künstlicher Schnee erzeugt und da gibt's Abfahrtsstrecken und Slalom, da kann man Schlitten fahren. Und das ist richtig zum Skiurlaub machen. Es funktioniert richtig für Skiurlaub und es wird auch total oft gebucht. Und da fahren Familien hin. Arabische Familien und machen da ihren Winter, ihren Skiurlaub und die Kinder gehen rodeln, wer sich's leisten kann. Das sind also virtuell gebaute Welten, die aber als echt, das ist ja dann kein virtueller Skiurlaub, das ist ja dann wirklich echt gelebt. Das Spannende an dieser Ausstellung ist, wird die Simulation zur Wirklichkeit und was bedeutet es, was verlangen wir dann nachher noch von unserer wahren Wirklichkeit, unsere Ansprüche an unsere Lebensumwelt werden ja immer skurriler und immer vielleicht höher, weil wir gewöhnt sind, bestimmte Erlebnisse simuliert zu bekommen. Man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, das Thema der Ausstellung, wenn man den Film, das haben die meisten sicher gesehen, die das jetzt gerade hören, die Truman Show gesehen hat mit Jim Carrey, wo einfach dieser Mann in einer vollkommen simulierten Welt groß wird und lebt und ein halbes Leben braucht, um das überhaupt zu verstehen, um das überhaupt zu mitzukriegen, dass er in einer Simulation lebt. Also ist die Simulation echt? Wann ist die Simulation dann keine Simulation? Es ist ein super interessantes Thema und eine unglaublich beeindruckende Fotoausstellung.
Also Rainer Riedler ist eben rund um die ganze Welt gezogen und hat sich genau solche Punkte herausgezogen und die hat er fotografisch festgehalten. Richtig. Das sehen wir. Voraussichtlich steht hier ab Sonntag, 12. Dezember.
Am 10. Dezember
ist jetzt sicher.
Hat sich 2 Tage vorverschoben. Am 10. Dezember haben wir auch die Donata Wenders Ausstellung letztes Jahr eröffnet und haben wir gedacht, das ist ein gutes Omen, also nehmen wir wieder den 10. Dezember.
Ja, und dann sind wir, und dann ist schon bald wieder Weihnachten. Schmeckt voll nach Weihnachten. Und Frühjahr 2011 läuft die dann noch raus, ein paar Monate.
Die läuft bis April und dann geht's weiter mit einer großen Bärblinger Ausstellung. 2011 ist ja dann jährt sich der Flugversuch von Bärblinger zum 200. Mal und dann wird alles, was in Ulm passiert, unter dem Zeichen Bärblinger sein und unter natürlich auch im Stadthaus. Ist ja klar.
Unter anderem auch der Ulmer Kulturfrühling, der nächstes Jahr unter dem Motto Höhenflüge stattfinden wird. Ja, okay. Carla, vielen Dank, dass du da warst.
Ja,
ich denke, wir werden sicher wieder mal zusammen hier sitzen. Ob es dann schon das Jahresprogramm 2011 ist oder noch irgendein Highlight in diesem Jahr, werden wir sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin so viel Besucher und auch, dass ihr weiterhin so ein glückliches Händchen besitzt für schöne Veranstaltungen und tolle Ausstellungen.
Ja, wünschen wir uns auch. Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Und hat Spaß gemacht hier.
Ja, mir auch. Ich, das war der Rainer Markus Walter hier am Mikrofon, neben mir Christian Hütter für Musik und Technik zuständig. Wir hören jetzt als letztes Stück Noise of Human Art, Smell of Spring. Wie könnte es doch passender sein?